es ist Sonntag, kurz nach 19 Uhr. Draußen ist kalter Winter und vergeblich suchen wir alle nach den American Football Spielen. Wenn ihr auch so überrascht seid, keine Footballspiele im Fernsehen zu finden, dann habt keine Angst, denn wir hier vom GFA-Pod sind für euch wöchentlich da in der Offseason, bereiten für euch alles auf, alle News, alle Fakten, die es zu wissen gilt für die kommende Saison und für den Moment, die erfahrt ihr hier bei uns in unserer wöchentlichen NFL-Tuesday-Show. Als kurzes Beispiel, falls ihr euch denkt, okay, warum sollte ich überhaupt reinhören bei euch? Wenn ihr euch fragt in der kommenden Saison, warum Papa John's und Peyton Manning keine unlustigen Werbespots mehr fabrizieren, dann könnt ihr euch daran erinnern, dass wir bei hier im GFA-Pod bereits in Folge 49, in der wir uns befinden, da schon drüber gesprochen haben, denn es gibt einen neuen Platzhirschen an der Pizzafront und das ist Pizza Hut. Die haben Papa John's abgelöst. Und damit nochmal ein herzliches Willkommen. Fühlt euch willkommen bei uns. Und Christian, direkt an dich die Frage. Panpizza, Cheesy Crust oder Cheesy Bites?
Panpizza, Cheesy Crust, Cheesy Bites. Ich bin dann für Pan. Also erstmal hallo alle da draußen. Hallo Felix. Ja, am Sonntag hier tatsächlich mittlerweile schon dunkel. Wir hatten ein paar kleine technischere Probleme, die wir jetzt hoffentlich gefixt haben. Wir haben so ein bisschen was Neues hier am Start, aber das ist alles hinter den Kulissen und für euch weniger interessant. Ja, ich bin eher für Panpizza. Also der Gedanke ist zwar schon ziemlich nice, wenn man sich so überlegt, Pizza und dazu noch irgendwie Käse im Rand. Das, also kann Käse irgendwas noch schlechter machen, also mehr Käse irgendwas noch schlechter machen, aber die Beispiele von Käserandpizza, die ich bis jetzt gegessen habe, die waren immer relativ Vanilla irgendwie, ein bisschen plain. Also die haben mir irgendwie nicht so viel gebracht und waren dann doch immer eher so ein bisschen öde. Dementsprechend spare ich mir dann da in der Regel immer den Extraaufwand beziehungsweise die Extrabezahlung und mache eine reguläre Pizza draus.
Nee, ich bin absoluter Cheesy Crust Typ. Finde das ziemlich gut. Wir werden nachher noch kurz vielleicht nochmal drüber sprechen, über Pizza Hut, den neuen Deal. Das ist jetzt keine großartige Neuigkeit, die sportlich von großer Relevanz ist, aber so ein bisschen NFL-intern schon ganz interessante Punkte. Wir wollen heute aber natürlich über viele andere News sprechen, Christian, die in der Woche jetzt passiert sind. Wir haben momentan noch das NFL Combine in Indianapolis, was noch läuft, und da wollen wir auch kurz noch drauf eingehen. Wir werden jetzt nicht genau auf die einzelnen Performances eingehen von den Spielern. Das wird den Rahmen hier auch sprengen, den wir haben mit unserer groben Stunde, sage ich mal. Aber wir wollen natürlich auch kurz drauf zu sprechen kommen. Und dann gibt's natürlich im zweiten Teil heute in kleiner, kurzer Tradition schon unser Forecast für die kommende Saison, die Positionsgruppen, die wir euch vorstellen für die Free Agency, und da gucken wir diese Woche heute auf das Backfield, auf die Cornerbacks, auf die Safeties, die Defensive Backs im Allgemeinen. Ja, Christian, lass uns über die Free Agent News sozusagen sprechen, also die Spieler, die momentan so ein bisschen für Schlagzeilen sorgen, und da ist es mal wieder Jarvis Landry, über den wir jetzt eigentlich schon zwei Wochen sprechen. Seitdem eigentlich klar war, dass er auf den Markt kommen wird. Und dann haben die Miami Dolphins ja das Franchise-Tag auf ihn gelegt und er hat jetzt diese Woche verlauten lassen, dass er das Franchise-Tag auch unterzeichnen wird, was natürlich eine relativ logische Konsequenz ist, denn das ermöglicht ihm natürlich oder beziehungsweise seinen Agenten vielmehr einen Deal mit einem anderen Team zu verhandeln, um das dann wieder zurückzugeben an die Dolphins.
Ja, genau. Also ich meine, für ihn das Tag zu unterschreiben, das ist ein ziemlicher No-Brainer, weil er dann halt die 16 Millionen für dieses Jahr garantiert hat in dem Moment, egal was passiert quasi. Es ist auch durchaus erforderlich, bevor überhaupt zum Beispiel an den Trade, wie du gerade schon angedeutet hast, zu denken ist. Denn solange ein Tender nicht unterschrieben ist, also ein Tender ist quasi ein Vertragsangebot mehr oder weniger, kann ein Spieler auch nicht getradet werden von einem Team. Das heißt, das Team hält dann zwar die Rechte an dem Spieler, aber nicht komplett, wenn man so möchte. Also es ist durchaus wichtig, war ja auch die Geschichte, das hatten wir, glaube ich, auch mal schon mal kurz angedeutet in der ganzen Kirk Cousins und Washington-Geschichte. Als es da hieß, dass Washington sich überlegen würde, Cousins nochmal zu Franchise-Taggen, es aber da im Endeffekt nicht wirklich viel Sinn macht. Ich meine, noch können sie es, ich bin nicht ganz richtig, ich glaube, am 8. ist die Deadline für die Franchise-Tags. Habe ich das richtig in Erinnerung, was aus dem Kopf?
Das kann sein, ja.
Ja, irgendwie so glaube ich, dass das ist. 8. ist die Franchise-Tag-Deadline. Am 12. beginnt dieses Legal-Tampering-Window, in dem halt die Agenten mit Teams Kontakt aufnehmen können, beziehungsweise umgekehrt mit kommenden Free Agents. Und am 14. beginnt das neue Liga-Jahr und dann startet die Free Agency offiziell. Und da wird es dann, ja, am ersten Tag geht es dann immer richtig rund. Im zweiten auch nochmal so ein bisschen dann so die erste heiße Phase. Und dann gibt es wieder so ein paar Wochen Ruhe, meistens so bis zum Draft hin. Und dann nach dem Draft gibt es dann nochmal so eine zweite Welle der Free Agent Signings, wenn man dann die Teams im Draft waren und dann nicht unbedingt die Position so besetzen wollten, wie sie sie besetzen wollten ursprünglich. Dann wird nochmal auf den Markt geschaut und geguckt, was so los ist. Ja, aber nochmal zurück zu Landry.
Ja, was glaubst du, was beziehungsweise im Grunde genommen ist er jetzt nicht unbedingt so spannend, was für einen Deal er jetzt bekommt. Also er will natürlich gerne einen langfristigen Vertrag. Das heißt, er möchte nicht unbedingt unter dem Tag spielen. Das heißt, man müsste sich da einig werden. Was denkst du, ist eine Kompensation für Miami, wo sie sagen würden, okay, das können wir realisieren? Wo denkst du, ist da die Schmerzgrenze?
Ja, so richtig viel können sie nicht verlangen, ne? Also das ist ja, das Problem ist ja, dass Landry meines Erachtens mit diesen 16 Millionen, die er in diesem Jahr bekommt, schon eigentlich doch überbezahlt, ja. Als Slot-Receiver halt und jetzt nicht so als True-Number-One-Receiver, der die Seitenlinie runterrennt, sag ich mal. Und wenn man auch überlegt, dass quasi nur DeAndre Hopkins und Antonio Brown im Moment mehr verdienen als Wide-Receiver, ist das schon bezeichnend. Dementsprechend denke ich eher, dass es so ein Mid-Round-Pick sein wird, ne? So ein Pick in der Mitte des Drafts, so vielleicht vierte Runde oder so, das könnte ich mir vorstellen. Nicht verkehrt, ja. Und es bleibt ja aber auch nach wie vor noch die Option, dass die Dolphins Landry behalten, ne? Auch wenn ich das unwahrscheinlich finde.
Ja, darüber hatten wir für alle, die es interessiert, ich glaube vor 2 Wochen etwas ausführlicher drüber gesprochen, über die Möglichkeiten, die Miami da hat mit Jarvis Landry. Klar, können sie ihn behalten, aber dann müssten sie wirklich den Kader, den sie jetzt haben, noch deutlich umstrukturieren, um das Geld auch zu haben, beziehungsweise unter dem Salary Cap das Ganze platzieren zu können. Denn die Dolphins sind ja jetzt nicht unbedingt still momentan. Also in dieser Phase, in der natürlich alle Deals, das muss man auch immer nochmal dazu sagen, noch nicht offiziell sind. Also wir hatten ja auch letzte Woche über Marcus Peters Deal gesprochen. Das sind alles noch keine offiziellen Deals, denn wie gesagt, das Liga-Jahr öffnet erst und erst ab dann dürfen die Verträge auch offiziell unterzeichnet werden. Das sind natürlich jetzt schon Absprachen, die sind jetzt schon so, ja, spruchreif, aber das ist noch nicht alles unterzeichnet. Das heißt, es sind wirklich erstmal nur mündliche Vereinbarungen, die da getroffen wurden. Aber wie gesagt, Miami ist relativ aktiv. Die haben jetzt diese Woche auch für den Defensive End Robert Quinn von den Rams einen Trade realisiert, beziehungsweise auch den erstmal nur angedacht, also mit den Rams schon mal mündlich vereinbart. Quinn, der auch schon spekuliert, da wurde schon spekuliert bei dem Marcus Peters Trade von den Rams und den Kansas City Chiefs. Die Chiefs wollten Quinn auch gerne haben als Kompensation. Da haben die Rams noch gesagt, nee, machen wir nicht. Und jetzt haben sie ihn dann doch getauscht für auch einen Mid-Round-Draft-Pick. 3. oder 4. Runde, schätze ich mal. Und dann noch einen Tausch von, ich glaube, späteren Runden, ne? Also 6. oder 7. Haben sie dann nochmal getauscht, die Rams und die Dolphins. Also Defensive End Robert Quinn geht jetzt zu den Dolphins, die ja schon ja in den letzten Jahren immer wieder in der Free Agency versucht haben, den Pass Rush zu adressieren.
Ja, in der Tat. Ein 4. Runden-Pick und die 6. Runden-Picks werden getauscht, so wie das berichtet wurde. Schon ein interessanter Move, weil jetzt verdammt viel Geld bei den Dolphins in der Defense steckt, vor allen Dingen halt in der Defensive Line. Ein Damakin Su ist jetzt ein großes Thema gerade. Was passiert mit ihm weiter? Der hat in diesem Jahr eine Cap-Nummer von 26 Millionen. Das ist verdammt viel Geld. Und ja, Miami ist ja so nicht so hundertprozentig zufrieden mit ihm gewesen, seitdem er den Vertrag bekommen hat. Es wurde auch schon so leicht spekuliert, ob er gecuttet wird. Das ist aber sehr schwer vorstellbar, weil er 22 Millionen von den 26 Millionen dann als Dead Money quasi bringen würde. Das ist kein wirklich guter Deal. Ob er getradet wird vielleicht, ich weiß es nicht. Ist ein bisschen schwierig. Also die Situation bei ihm ist sehr interessant. Aber mit Quinn bekommen sie natürlich einen Spieler, der ja, unheimlich viel Talent hatte. Ich wurde relativ hoch in der ersten Runde gedraftet in 2011. Bin mir nicht ganz sicher. Oder 2012, das war auf jeden Fall zu Anfang meiner meiner intensiveren Football-Beschäftigungszeit, nenne ich das jetzt mal. Ja, hatte einige Verletzungen gehabt, hatte eine richtig starke Saison gespielt, in der ich glaube 15 Sacks erreicht hatte. Ich bin mir nicht ganz sicher.
Ja, seine ersten Jahre waren sehr stark.
Ja, und dann hast du halt ne mit Cameron Wake, Quinn und Sue eine verdammt starke Line, wenn das so weiter bestehen bleibt. Ne? Und das ist ja auch so dieses typische Muster, wenn man gegen die Patriots spielt, und häufig sagt man ja auch, dass Teams sich ihren Kader so zusammenbauen, dass sie quasi in der Division quasi erstmal die eigene Division kontrollieren können. Ne? Und das ist ja dann auch so die Sache, wenn man gegen die Patriots spielt, was hört man immer wieder? Man muss Brady unter Druck setzen. Gut, das ist ungefähr so offensichtlich, wie dass man atmen muss, um zu überleben. Aber nichtsdestotrotz hört man es immer wieder, und es ist ja auch nach wie vor auch noch wahr. Ne?
Ja klar, aber dafür ist dann die Frage, ob Robert Quinn dann derjenige ist, der dann wirklich den Spark nochmal die Energie bringen kann, um dann Brady wirklich so unter Druck zu setzen. Weil er ist jetzt, man muss wirklich sagen, er ist jetzt nicht einer, der kein ja großes Kaliber, sage ich jetzt mal, was die Defensive Ends oder Outside Linebacker angeht. Also er ist wirklich solide, er ist gut, aber er hat ja seine stärkeren Jahre zu Beginn seiner aktiven Zeit in der NFL gehabt. Hat jetzt natürlich auch bei den Rams, ja, war er so ein bisschen, ich will nicht sagen in der zweiten Reihe, aber er hat natürlich im Gegensatz zu Aaron Donald da nicht unbedingt ja so sich profilieren können, und von daher, ich bin mal gespannt. Also für Miami macht es mir für mich noch nicht so viel Sinn, der Trade, und dafür dann quasi einen Mid-Round-Pick abzugeben, wenn es wirklich so sein sollte, dass sie vielleicht einen wieder zurückbekommen für Jarvis Landry, aber weiß ich nicht, ob sich das lohnt für Robert Quinn. Aber er ist auf jeden Fall solider.
Ich finde den Trade schon gut. Es ist ein guter Spieler. Es ist so ein bisschen, ja, so ein kleines Glücksspiel, wenn du so möchtest. Ne? Aber gerade in Zeiten, wo du siehst, wo so viel Trade-Aktivitäten sind und der Free-Agent-Markt so ja, schwach ist, zumindest im Vergleich zu den letzten Jahren, finde ich das schon gescheit. Und ich meine, was ist schon ein Viertrunden-Pick? Ne? Also klar, es ist was wert, definitiv. Und kommt auch immer wieder die Aussage, Tom Brady wurde auch an Pick 199, anstelle 199 gedraftet. Ja, natürlich. Ja. Und Tony Romo ist undraftet gewesen. Klar, alles schön und gut, aber so das Value von einem Fourth-Round-Pick ist jetzt nicht so immens groß. Und da finde ich so ein kleines Glücksspiel, so einen kleinen Gamble, den finde ich da schon in Ordnung.
Okay, gebe ich dir recht, dass das kann man unterstreichen. Wir hatten, ich glaube, letzte Woche hatten wir über die Running Backs auch gesprochen. Frank Gore ist einer von denen gewesen, die wir besprochen hatten. Es hat sich dann bewahrheitet, er wurde von den Indianapolis Colts entlassen. Frank Gore, vermutlich ein kommender Hall of Fame Running Back, der wirklich eine sehr, sehr gute, sehr, sehr starke Karriere eigentlich hatte, auch mit den 49ers, mit den Colts jetzt auch, war wirklich einer der offensiv stärksten Spieler in einem Team, das offensiv nicht wirklich viel produzieren konnte. Er hat verlauten lassen, dass er weiterspielen will. Ist natürlich, gerade für einen Spieler wie Frank Gore jenseits der 30 extrem schwer, nochmal was zu realisieren, nochmal einen Vertrag zu realisieren. Denn er wird sich da zusammen mit anderen großen Namen natürlich anstellen müssen bei den Teams, die jetzt natürlich eher auf die jungen Spieler gehen. In Zeiten von Alvin Kamara und Hunt ist es für Leute wie Gore, ja, und Adrian Peterson natürlich deutlich schwieriger, noch einen Roster-Spot zu bekommen.
Ja. Ja. Aber ich glaube nicht, dass er einen Platz finden wird. Er wird sicherlich nicht so den Marktwert haben, den er sich vielleicht erwünscht. Das könnte so das Problem sein. Aber wenn man sich seine Stats anschaut, er hat in den letzten, lass mich mal eben kurz schauen, der ist eigentlich fast immer an 1000 Yards und über 1000 Yards drüber. Also die letzten 2, 4, 6, 7 Jahre hat er immer mindestens 950 Yards erlaufen. Mhm. Und ja, mit 34 Jahren, ne? Im letzten Jahr nochmal 961, also knapp an den 1000 dran gewesen. Nicht schlecht.
Tja, aber er hat ja auch natürlich sehr viele Carries bekommen bei den Colts, und der war ja natürlich in dem Backfield auch wirklich Alleinunterhalter, ne? Also die Colts haben momentan jetzt, wo sie ihn entlassen haben, im Grunde genommen keinen wirklichen Running Back mehr. Also sie haben, glaube ich, noch drei Leute im Kader, aber Mac ist, glaube ich, der Einzige, der da wirklich noch so ein bisschen, ja, sag ich mal, Pro-Kaliber hat, aber der Rest ist jetzt, ja.
Ja, du hast schon nicht unrecht. Also sein Yards per Average ist jetzt auch nicht so unbedingt hoch. Das war in den letzten Jahren immer so knapp unter 4. Gut, ne? Aber ich glaube schon, dass er noch einen Platz finden wird. Er wird sich dann sicherlich im Training Camp durchsetzen müssen. Also er wird keinen Starting-Platz versprochen bekommen. Das könnte schwierig sein. Aber bei ihm, tja, weiß nicht, ich glaube, ihm geht es einfach nur darum, die Karriere so nochmal abzurunden zum Ende, ne?
Ja. Dann vielleicht nur ganz kurz gemeldet, denn wir werden ja nachher noch, wie gesagt, auf die Defensive Backs nochmal genauer schauen im zweiten Teil hier heute. Deswegen nur kurz angesprochen, Vontae Davis, der ja so ein bisschen arbeitslos war zuletzt, hat nochmal einen Vertrag jetzt bekommen, wird mit den Buffalo Bills in die kommende Saison starten. Und der Safety von vormals von den Carolina Panthers, Kurt Coleman, hat es zu den New Orleans Saints geschafft. Beide mit einem, muss man wirklich sagen, okayen Vertrag. Im Grunde genommen Einjahresverträge beide, die sich jetzt nochmal beweisen können bei den Teams. Und das würde dann bedeuten, dass die New Orleans Saints wohl wirklich mit dem, Kenny Vaccaro, ihrem Safety, den sie gedraftet haben, wohl die Wege sich trennen werden.
Mhm.
Viel interessanter, da würde ich dich gern fragen, Christian, glaubst du, beziehungsweise hältst du es für realistisch, dass Michael Bennett von den Seahawks wirklich zum Tausch aktiv angeboten wird? Denn das wird momentan berichtet, dass die Seahawks mehrere Teams in der Liga kontaktiert haben, um einen Trade für Michael Bennett zu realisieren.
Ja, das halte ich durchaus für machbar. Also ich meine, er ist häufig relativ laut gewesen dort, also hat so ein bisschen Stunk gemacht. Ich glaube, vor 2-3 Jahren war das, als es darum ging, dass er unbedingt einen neuen Vertrag haben wollte. Das war auch, ich glaube, da hat auch so einen leichten Holdout sogar gemacht, wenn ich mich da richtig erinnere. Dementsprechend ist er auch so ein bisschen in die Jahre gekommen. Und die Seahawks sind jetzt auch nicht unbedingt so, ja, ne, so gebläst, also so gesegnet mit Salary Cap Room, so dass ich mir da schon vorstellen könnte, dass sie dann sagen, okay, dann versuchen wir nochmal ein bisschen was von ihm über ihn zu verdienen, quasi nochmal wegzutraden und tja, so ein Mid- bis Late Round Pick zu bekommen. Ne?
Aber ich meine, ja, das kann ich auf der einen Seite verstehen, auf der anderen Seite ist Michael Bennett halt für mich immer noch einer, der wirklich extrem guten, vielleicht nicht, ja, gehört nicht mehr zu den allerbesten Defensive Line oder Defensive Ends in der Liga, aber sein Gehalt, was er ja auch momentan mit sich rumträgt, ist verglichen mit anderen, du hast Dominican Sue angesprochen, die sind jetzt vielleicht auch vom Typ her nicht komplett vergleichbar, aber da ist Michael Bennett wirklich ein billiges, sage ich mal, ein billiger Spieler auf der Position, denn ich glaube, er hat verdient unter 10 Millionen in diesem Jahr. Von daher finde ich es schon interessant, dass die Seahawks ihn da wegschicken möchten, beziehungsweise mit ihm die Wege trennen.
Ja, das stimmt schon. Also die Seahawks würden auch eine Menge Dead Money auf sich nehmen, weil der ganze Signing-Bonus quasi, das sind noch 3 Jahre, die weitergeschoben wurden, die dann jetzt dieses Jahr dann auf die Seahawks hinzukommen würden. Das ist nicht ganz optimal. Dementsprechend würden sie nur circa 2 Millionen sparen. Sinnvoller wirken tut es natürlich, wenn sie in dem nächsten Jahr traden. Die Frage ist nur, ob sie bei ihm dann vielleicht auch so ein leichtes altersbedingtes Abbauen bemerken quasi und sich denken, lieber zu früh als zu spät und wir kriegen noch ein bisschen was raus oder so. Ja, schwierig. Wenn er getradet wird, dann kann man sich allerdings relativ sicher sein, dass es vor dem 18. März passieren wird, weil da bekommt er dann einen sogenannten Roster-Bonus, also so ein Bonus, dass man noch im Kader ist von 4 Millionen. Und wenn sie die gezahlt haben, dann ja, wird es unwahrscheinlich, dass sie ihn dann noch traden werden. Ja. Beziehungsweise wenn sie ihn dann traden würden, würde natürlich die Kompensation auch höher gehen. Dann würde man quasi dieses Salary Cap Money mit einem Draftpick nochmal wieder so ein bisschen vergüten dann. Aber das ist eher unwahrscheinlich.
Ja, ist auf jeden Fall, ja gut, es kann natürlich auch sein, dass Michael Bennett intern vielleicht auch nicht nur unzufrieden ist mit dem Team selber, sondern vielleicht auch seine eigene Karriere nicht mehr ja, vielleicht auch ähnlich wie sein Bruder vielleicht auch damit geliebäugelt hat, immer mal wieder die Karriere zu beenden und dann haben vielleicht die Seahawks auch so ein bisschen kalte Füße bekommen und sich gedacht, okay, bevor der jetzt nächstes Jahr aufhört, einfach mal gucken, vielleicht kriegen wir noch mal was für ihn. Ja, dann lass uns noch kurz über die Quarterbacks sprechen, mal wieder. Kirk Cousins, verdichten sich die Gerüchte, dass der Anlaufpunkt Nummer 1 Minnesota ist. Die Vikings scheinen der Frontrunner zu sein, wenn es um die Dienste von Kirk Cousins geht, dem begehrtesten Quarterback, hat man das Gefühl, seit Jahren. Denn ja, Teddy Bridgewater, Case Keenum und Sam Bradford haben wohl alle, beziehungsweise zumindest zwei von ihnen, keine Zukunft mehr bei den Minnesota Vikings. So hat es auch zwischen den Zeilen der Head Coach jetzt am Rande des Combine in Indianapolis verlauten lassen. Und könnt ihr das gut vorstellen, Kirk Cousins zu den Vikings?
Ja, das hört sich im Moment alles so danach an, ne? Nachdem erst berichtet wurde, dass die Broncos, Cardinals, Jets und Vikings zu viert so die besten Chancen auf Cousins haben, scheint es jetzt so zu sein, dass die Vikings tatsächlich vorne liegen. Das sagt wohl jemand aus innerhalb der Jets-Organisation wohl an die Medien rausgegeben. Ja, warum nicht, ne? Also ich meine, die Vikings sind letztes Jahr relativ weit gekommen, ne? Mit einer zweifelhaften Quarterback-Position. Dementsprechend, ne, es ist schon ein attraktiver Landing-Spot für ihn. Also ich würde mich da gar nicht drüber wundern, wenn er da hingehen würde.
Ja, also wenn man davon ausgeht, dass, also beziehungsweise wenn man sagt, dass Kirk Cousins ein Top 10 Quarterback in der Liga ist, dann auf jeden Fall. Die Frage ist, also interessant ist natürlich immer, dass selten solche Quarterbacks überhaupt auf den Markt kommen. Und deswegen ist ja natürlich jetzt auch so das Bohai um Kirk Cousins relativ groß, weil selten, wie gesagt, in Zeiten von steigendem Salary Cap sind die Teams immer in der Lage, im Grunde genommen ihre Franchise-Quarterbacks zu halten. Deswegen hast du es selten, dass eben Quarterback das Team wechselt. Ich bin mir aber immer noch, also ich werde von Woche zu Woche unschlüssiger darüber, vielleicht auch, weil die Saison schon wieder so lange zurückliegt, ob Kirk Cousins wirklich all das wert ist, ob er wirklich ein Top-10-Quarterback in der Liga ist oder eben nicht. Und dann weiß ich nicht, ob die Vikings, die ja eigentlich von Haus aus, natürlich auch durch ihren Headcoach Zimmer, eigentlich immer das meiste Geld gerne in die Defense stecken. Und wenn das wirklich alles so stimmt, dass Kirk Cousins natürlich auch weiterhin gut Geld verdienen möchte, weiß ich nicht, ob das so passt. Deswegen bin ich bei den Minnesota Vikings immer noch so ein bisschen unsicher, ob sie wirklich so viel Geld für einen Quarterback ausgeben, der vielleicht gar nicht, schon besser ist als die sie haben im Kader, aber nicht unbedingt der Top-10-Quarterback.
Also ich bin absolut überzeugt davon. Ich bin der Meinung, es ist verdammt schwer, einen Franchise-Quarterback zu finden. Auch wenn ich sicherlich auch ein paar Fragezeichen habe bei Kirk Cousins. Man sieht das immer wieder, dass er in Washington irgendwie doch eine relativ spezielle Situation hatte und ja auch nicht unbedingt erfolgreich war mit dem Team. Ne? Das darf man ja auch nicht vergessen. Auch wenn er schöne Zahlen hatte. Die letzten drei Jahre immer über 4.000 Yards geworfen. 2016 knapp 5.000, nicht ganz, erreicht. Das ist natürlich, ne, das ist schon gut. Aber wenn die Siege ausbleiben, ist das natürlich schon so ein Fragezeichen. Trotzdem bin ich der Meinung, man muss was riskieren. Und wenn man dann erstmal einen Quarterback hat, der in den Top 10 ist und dann relativ konstant in den Top 10 ist, dann kann man halt anfangen, das Team drumherum zu bauen und dann kommt der Erfolg auch irgendwie mehr oder weniger von alleine.
Ja, das stimmt. Aber die Vikings haben jetzt auch nicht die Möglichkeit, unbedingt das Team drumherum so großartig aufzubauen, denn sie haben ja auch in den nächsten Jahren einige schwierige Fragen zu klären mit ihrer Defense, die diese Saison ja mal wieder sehr stark dominiert hat. Da gibt's einige, die in den kommenden Jahren natürlich auch einen neuen Vertrag brauchen, sowohl im Backfield als auch gerade die Front Seven von den Vikings. Da gibt's einige, die Vertragsfragen aufwerfen werden und da bin ich halt gespannt, ob sie da nicht vielleicht zu weit gehen. Aber klar, es ist natürlich immer so ein bisschen so ein Glücksspiel auch, ob derjenige, für den man dann das Geld sozusagen auf den Tisch legt, auch das bringt. Ich bin gespannt.
Aber was hat man auch zu verlieren, ne? Das ist ja auch die nächste Frage. Ja. Also wenn jetzt die Frage ist natürlich wirklich, wie sieht der Vertrag aus? Man hat ja die wildesten Geschichten gehört, dass die Jets planen, irgendwie 60 Millionen im ersten Jahr ihm zu bezahlen. Das würde dann ja schon ganz stark darauf hindeuten, dass er irgendwie eine Menge Geld garantiert bekommen würde innerhalb der ersten zwei Jahre, so dass man wahrscheinlich erst so nach drei Jahren wirklich aus dem Vertrag raus kann. Wenn man dann wirklich so eine Drei-Jahres-Vertragsbindung hat und nicht eine Zwei-Jahres-Bindung hinbekommt, dann wird es natürlich ein bisschen schwieriger. Aber gut, ich meine, diese 30 Millionen für den Quarterback, das ist die neue Hausnummer, glaube ich. Darauf können wir uns drauf einstellen. Das wird so sein. Cousins wird die wahrscheinlich erreichen, die 30 Millionen. Danach werden die ganzen anderen Quarterbacks kommen und vom Markt gehen. Sprich Keenan, Bridgewater und Bradford.
Dann kommt
und eventuell auch Foles.
Bitte? Und dann kommt Aaron Rodgers mit einem neuen Vertrag.
Genau, und dann kommt Aaron Rodgers und vor allen Dingen auch Drew Brees, der ja auch noch einen neuen Vertrag bekommt, wobei man da hört, dass er wohl das erste Mal nicht den letzten Cent aus New Orleans rausquetschen will. Er ist ja selber, ich glaube, Vorsitzender der Spieler der NFLPA, glaube ich. Auf jeden Fall ist er da irgendwie relativ weit oben. Dementsprechend hat er sich in der Regel immer in der Vergangenheit auf die Fahne geschrieben, das meiste rauszuholen, also als Spielervertreter quasi. Und da hörte man so, dass er das dieses Jahr wohl nicht unbedingt möchte. Aber man kann davon ausgehen, dass Aaron Rodgers den Vertrag nochmal, ja, übersteigen wird. Die Frage ist, wie viel. Also wenn Cousins 30 Millionen kriegt, dann müsste er ja mindestens 35, wenn nicht sogar vielleicht sogar 40 verdienen. Wird er aber natürlich nicht bekommen. Also das wird dann so wahrscheinlich in einem Spielraum von 5-10% pro Jahr mehr sein, dass er dann bekommen wird als Cousins.
Ja. Genau. Sonst kann man dann vielleicht nochmal kurz anmerken, Teddy Bridgewater, der ja noch bei den Vikings momentan ist, der wird jetzt in Verbindung gebracht mit den Jets und den Cardinals, beide Teams, die offensichtlich wohl keine Chance mehr haben, Kirk Cousins unter Vertrag zu nehmen. Teddy Bridgewater selber sagt von sich, dass er wieder gesund ist, er sich auch als weiterhin als Starter in der Liga sieht. Was dann mit Case Keenum und Bradford passiert, ist die Frage, ob beide überhaupt nochmal eine Starting-Position bekommen, ist relativ unwahrscheinlich. Das heißt, die beiden werden wieder sich Backup, sage ich mal, positionieren.
Meinst du?
Ja, ich weiß nicht.
Ich bin dann nicht so sicher.
Die Bears sind so das perfekte Beispiel. Also, die haben Mike Lennon letzte Saison 16 Millionen gezahlt. Und er hat, ich glaube, 4 Spiele gemacht und wurde jetzt rausgeschmissen, logischerweise. Das ist so ein bisschen so ein ähnlicher Deal. Also Glenn hatte auch, ich will ihn jetzt nicht vergleichen mit Case Keenum, aber er hatte auch 1-2 Jahre, in denen er wirklich großartigen Football teilweise gespielt hat und im Grunde genommen ja diese Stats mit sich rumgetragen hat, vorne aufs Schild geschrieben, und dann haben die Bears eben 16 Millionen gegeben. Case Keenum wird irgendwo für unter 10 Millionen unterschreiben, und ich weiß nicht, wo dann da der Platz sein sollte für ihn.
Ja gut, das ist natürlich die Frage. Aber ich glaube schon, dass Keenum, mich wunderte es auch so ein bisschen, ich selber war nicht so überzeugt von ihm, habe jetzt aber viel darüber gelesen, dass er von vielen Analysten und auch von Teams sehr gewertschätzt wird, und dementsprechend gehe ich schon so ein bisschen davon aus, dass er vielleicht sogar so einen Vertrag, ja, so in dem Brock-Osweiler-Milieu wahrscheinlich doch ein bisschen tiefer, so vielleicht um die 15 Millionen bekommen wird, und das wird dann halt schon ein Starter dann wahrscheinlich sein. Hatte mich zuerst dann doch ein bisschen verwundert, aber dann irgendwie, wenn man sich den Quarterback-Markt wieder anschaut und dann überlegt, okay, was machen dann so Teams wie Arizona oder so, ja, das ist halt schwierig, ne?
Klar. Es sei denn, eins der Teams draftet dann vielleicht einen Quarterback, und dann gibt es vielleicht einen offenen Kampf im Training Camp, und mal schauen. Also klar, dann hat Case Keenum natürlich eine gute Möglichkeit, sich da auch durchzusetzen, aber ein Vertrag, wo man ihm quasi zusichert, du wirst der Starting Quarterback, weiß ich nicht, ob. Also sehe ich jetzt momentan nicht. Aber wie gesagt, da haben wir noch ein bisschen Zeit, besonders nach dem Draft wird sich dann natürlich noch einiges ändern, wenn wir wissen, welche Teams wirklich nach dem Rookie Quarterback gehen und welche nicht. Von daher werden wir das dann nochmal genauer uns anschauen. Wenn du keine News mehr hast zu den aktuellen Free Agent Bewegungen, würde ich kurz weitergehen zu den sozusagen unseren Liga News.
Man könnte vielleicht noch eben schnell reinschmeißen, dass Tavon Austin, der gut bezahlte, aber weniger produktive Wide Receiver, Special Team Gadget Player der Rams, wo kurz davor stehen wird, das Team zu verlassen. Naja, das deutet, das ist nicht ganz richtig. Also es ist ja nicht seine Entscheidung, aber er wird wohl entweder getradet werden oder halt komplett rausgeschmissen werden. Hat nie seinen Spezialplatz finden können. Das ist ja doch immer so eine interessante Geschichte. So ein typischer Jet-Sweep-Spieler, der sonst nicht so richtig viel mehr kann, und seine Return-Abilities, Kick-off und Punt-Return-Abilities, sind auch so ein bisschen in den Keller gegangen. Da wird man mal gucken, wie es mit ihm weitergeht. Und ich habe noch einen Report gelesen, dass die Raiders wohl eventuell Crabtree und Marshawn Lynch cutten könnten. Auch nicht so richtig verwunderlich, wenn man so ein bisschen jünger werden möchte. Verständlich. Man wird sehen, was draus wird. Wobei Marshawn Lynch ja eigentlich zumindest phasenweise mich doch überrascht hat und sehr gut gespielt hat.
Ja, definitiv. Also er hat jetzt, also ich fand, naja, der hatte so ein Auf und Ab irgendwie. Also er wirkte teilweise in der so relativ unkonzentriert und auch gelangweilt. Dann hatte er Spiele, wo er wirklich wieder an alte Form angeknüpft hat und dann im nächsten Spiel ist er wieder verpufft. Also er hat es schon gezeigt, aber ich glaube, dass es war eher so diese Saison so ein, ja, vielleicht eher so eine Kopfsache bei ihm. Also ich hatte eher das Gefühl, dass er nicht so wirklich zu 100% dabei ist und im Grunde genommen, jetzt mal in Anführungsstriche gesetzt, so eher so ein bisschen als das Maskottchen für die Raiders gedient hat, für die Fanbase. Und ich bin mal gespannt, ob Gruden, der ihn da ja eigentlich noch sehen will, hat er jetzt auch verlauten lassen, dass er ihn noch, ja, dass er noch viel im Tank hat sozusagen, wie es schon mal schön gesagt wird, ob er wirklich mit Marshawn Lynch in die nächste Saison geht oder nicht, bin ich gespannt.
Ja, Gruden wird sich erstmal schön die Stats, die Analytics anschauen, die Data oder die Data und dann wird er danach, dann wird er sich erstmal übersetzen lassen von einem Nerd und dann wird er.
Es ist schön, dass Gruden wieder zurück ist.
Ja, kurze Erklärung: John Gruden wurde quasi bei dem Combine gefragt, wie er denn die neue Analytics-Geschichte sieht, die ja mittlerweile im aller Munde ist, quasi, dass immer mehr Daten gesammelt werden von Spielern, GPS-Tracker da drin sind, dass quasi die Positionen auf dem Feld besser nachvollziehbar sind. Und er hat dann eben gesagt, ach, die ganzen GPSs und so weiter, ja, ist es, weißt du, man sieht da so einen Stapel Daten rumliegen und keiner kann sie lesen und man muss sie sich erst übersetzen lassen und so weiter. Und wisst ihr was? Ich will Football wieder zurück zu 1998 zurückbringen. Ich will nicht fortschrittlich sein oder so. Und das war natürlich wieder sehr unterhaltsam.
Ja, der weiß einfach, was er sagen muss, um quasi die Fans auf seine Seite zu holen, weil das hören natürlich so, sag ich mal, hartgesottene, vielleicht auch etwas ältere Fans wahrscheinlich sehr gerne, wenn jemand sagt, so, ich will den Football zurück nach 1980 bringen, weil das impliziert natürlich auch, dass du den harten Smash Mouth Football spielst und ordentlich zur Sache gehst, aber auf der anderen Seite ist Gruden auch clever genug, um zu wissen, dass er diese Daten alle auswerten lassen wird von irgendwelchen Nerds, wie er es sagt, und
natürlich
das Ganze dann benutzen wird.
Ja, es ist unwahrscheinlich, dass er sagt, wo kommt die Information her? Data? Nee, will ich nicht so wissen.
Ja, genau.
Also das kann ich mir schlecht vorstellen.
Ich schreibe mir das auf mein Blatt Papier und wenn es da nicht steht, dann kenne ich es auch nicht. Genau, sonst gibt es ein paar interessante Entwicklungen. Wir hatten das ja auch schon mehrmals angesprochen, was neue Regeln angeht. Auch das ist jetzt die Zeit im Jahr, in der die verschiedenen Komitees in der Liga selber über Regeländerungen debattieren, die quasi schon ausfertigen beziehungsweise schon mal die Pros und Cons abwägen. Und das Ganze wird dann natürlich beim Owners Meeting entschieden werden müssen. Und da gibt es so ein, zwei Sachen, die ich gerne ansprechen würde. Und zwar zum einen hat da die NFL-Networkerin, wenn ich mal so sagen darf, Judy Batista verlauten lassen, dass die Liga aufgrund der Saga um Josh McDaniels, wenn ihr euch noch dran erinnert, der ja zugesagt hatte, der neue Head Coach der Colts zu werden und dann am gleichen Tag, an dem er eigentlich vorgestellt werden sollte, noch zurückgerudert hat und gesagt hat, ich bleibe bei den Patriots. Das soll jetzt geändert werden insofern, als dass Teams in der Lage sein sollen, Trainer schon unter Vertrag zu nehmen, auch wenn diese sich noch quasi mit ihren Teams in den Playoffs im Rennen befinden. Vorher war das nämlich untersagt, dass da quasi schon ein Vertrag unterzeichnet wird für all die, die noch mit ihren Teams in den Playoffs unterwegs sind. Und da soll die Regel dahingehend geändert werden, dass die Verträge direkt sozusagen dingfest gemacht werden können. In dem Fall hätte dann Josh McDaniels irgendwann, weiß ich nicht, während der Playoffs schon den Vertrag mit den Colts unterschreiben können.
Ja, das stimmt. Es ist irgendwie konsequent. Ich finde, das ist auch eine sinnvolle Entwicklung. Ich hatte ja, glaube ich, selber auch vorgeschlagen, dass man da auch was machen muss und dass man dann vielleicht die komplette Untervertragnahme quasi erst nach den Playoffs zulässt. Jetzt haben sie es halt andersrum gemacht und schon während den Playoffs offen gelassen, dass man die Sachen auch dingfest machen kann. Ja, gut, schlussendlich macht es, glaube ich, keinen großen Unterschied, weil wie oft hat man so eine Situation gehabt mit Josh McDaniels, dass er quasi zurückgerudert ist. Also Josh McDaniels hat es ein paar Mal gemacht. Er hat sich jetzt nicht nur bei den Colts, sondern auch in den Jahren zuvor ab und zu sich hofieren lassen quasi und dann im letzten Moment dann doch gesagt, so nee, ich nehme mich doch aus dem Rennen quasi und dem Headcoaching-Job raus selber. Aber das passiert ja jetzt nicht so häufig. Es ist wegen der Geschichte um Josh McDaniels eine interessante Regeländerung, aber tendenziell werden wir wahrscheinlich innerhalb der nächsten Jahre da ja keinen großen Unterschied mehr haben. Nee. Also die neuen Head Coaches werden wahrscheinlich eh nicht schnell relativ sicher berichtet werden, wie es jetzt, bloß dass es dann halt keine Gerüchte sind, sondern Sicherheiten.
Genau, deswegen ist diese Regel auch relativ wahrscheinlich umgesetzt, beziehungsweise wird wahrscheinlich umgesetzt. Relativ schwierig im Gegensatz dazu sind die beiden anderen Regeländerungen. Die eine, ihr alle könnt euch wahrscheinlich noch an viele Situationen erinnern, was die Catch-Rule angeht. Da sollen Regeländerungen auf den Weg gebracht werden. Going to the ground heißt es immer, Christian. Das ist sozusagen das Mantra, was auf der Agenda steht, wenn es um die Catch-Rule geht. Vielleicht erklärst du es nochmal, worum es da genau geht und ja, wohin gehen die Regeländerungen gehen können.
Ja, also schlussendlich geht es ja nur darum, dass wenn man im Prozess des Ballfangens quasi, also man hat den Ball gefangen, ist mit beiden Füßen am Boden gewesen oder mit dem Knie oder mit dem Popo oder mit dem Ellenbogen, und wenn man danach quasi mit dem Ball den Boden berührt, darf der Ball sich nicht großartig bewegen, beziehungsweise der Spieler darf die Kontrolle über den Ball nicht verlieren. Und das ist natürlich ein etwas schwieriger Begriff, was heißt nämlich Kontrolle verlieren und so weiter und so fort. Und was man jetzt gehört hat, ist, dass die Überlegung ist, diesen Begriff den Boden überleben, ne, was das dann heißt, dass, ne, wie gesagt, was das beinhaltet, das hatte ich gerade erzählt, soll eventuell rausgestrichen werden. Allerdings finde ich das ein bisschen schwierig, weil man sich dann im Prinzip immer einfach direkt auf den Boden fallen lassen kann und dann relativ safe ist. Und wenn der Ball sich ein bisschen bewegt, ist egal oder so. Also da bin ich sehr gespannt, wie die ja die Regel umändern werden und wie die dann genau auch benennen werden.
Ja, im Grunde genommen geht es ja darum, das anzugleichen, die Receiver im Grunde genommen im, mit den Running Backs oder beziehungsweise einem Ballträger. Denn wenn der quasi auf den Boden fällt und berührt vorher mit dem Ellbogen den Boden, dann kann der Ball sich dann schon noch bewegen, weil er dann quasi down ist. So ein bisschen will man das dahingehend auch ändern für die Receiver. Ich sehe es auch noch problematisch, wie gesagt, mit dieser Going to the Ground habe ich eigentlich relativ wenig Probleme, muss ich sagen, persönlich. Aber das ist natürlich so der erste Weg, weil wir hatten jetzt eben diese Situation mit Jesse James bei den Pittsburgh Steelers. Wir hatten auch Zach Ertz im Super Bowl, Dez Bryant. Also da gibt es viele, ja, viele, viele Beispiele, die in den Playoffs relativ ja, wichtig wurden oder Catches, die dann eben keine Catches waren. Ich bin mal gespannt. Also das ist so momentan der Stand, dass man eben versucht, diesen Faktor da rauszurechnen aus dieser ganzen Catch-Rule, um das Ganze eben eindeutiger zu machen. Ob das dann wirklich am Ende ja, so funktioniert, denn das Problem ist, was wir immer haben bei der bei jeder Regeländerung, die etwas in die Tiefe geht wie dieser, haben wir im Grunde genommen ab der nächsten Saison auf einmal ja Dinge, die auftauchen, von denen vorher keiner gedacht hat, dass sie irgendwie auftauchen könnten. Ne? Wir hatten nämlich, das hattest du gerade eben noch gesagt, Christian, auch beim Kickoff soll es eine Regeländerung geben. Vor ein paar Jahren wurde gesagt, okay, wir machen den Kickoff sicherer, verlegen ihn weiter nach vorne, so dass wir mehr Touchbacks erzielen und dann eben quasi weniger Runbacks haben und die Spieler damit schützen, weil das ist eine der Situationen im Football, in der sehr, sehr häufig sehr schwere Verletzungen auch passieren können. Das hat dazu geführt, dass die Teams einfach gesagt haben, okay, unsere Kicker sind so gut, die können den Ball quasi in einem extrem hohen Bogen auf die 1-Yard-Linie schießen, sodass der Returner den Ball rausbringen muss. Und das Ganze hat zu noch mehr Runbacks, also ja, quasi die Spielern, die versuchen, mit dem Ball nach vorne zu laufen, geführt. Und das heißt, es war total kontraproduktiv. Ähnliches könnte auch bei der Catch-Rule passieren, dass wir eben auf einmal nächste Saison da stehen und ja, auch nicht wirklich viel schlauer sind.
Ja, das stimmt. Das ist wirklich sehr ja spannend, wenn man sich überlegt, okay, wie das mit dem Butterfly-Effekt dann quasi am Ende aussieht, was dann passiert, weil ich habe dann irgendwie das, also okay, wir wissen jetzt auch nicht genau, was die sich dann da überlegen mit der Regeländerung. Was du jetzt gerade angesprochen hattest mit dem College-Football, die überlegen sich, dass wenn man nach einem Kickoff innerhalb von 25 Yards einen Fair Catch macht, dass man dann quasi automatisch mit dem Ball an der eigenen 25-Yard-Linie startet. Das wird dann quasi so gehandhabt, als wenn man einen Fair Catch in der eigenen Endzone machen würde. Beziehungsweise ein Touchback ist es dann in dem Moment. Und das ist eine relativ gute Regel, glaube ich. Weil das wurde ja eingeführt, dass der Touchback auf die 25 Yard beim Kickoff erhöht wird. Dementsprechend dürften da dann, glaube ich, einige Fair Catches entstehen und die Kickoff-Zahl eindeutig stark zurückgehen.
Ja, definitiv. Wird auf jeden Fall jemand wie Tavon Austin, den hast du angesprochen, nicht unbedingt freuen, weil das ist eins, ja, seine Hauptaufgaben, Returns. Wenn man das mehr und mehr rausstreicht, streicht man natürlich auch so ein bisschen diese Spieler raus, die sich eben darauf so ein bisschen spezialisiert haben auch, beziehungsweise eben da ihr Skillset liegt. Aber zur Sicherheit der Spieler ist es natürlich ja ein notwendiger Schritt auf jeden Fall. Genau, dann ist, man könnte noch kurz ansprechen, dass die NFL überlegt, aber das ist relativ unwahrscheinlich, dass das zeitnah umgesetzt wird, die Pass Interference Penalty auf eine 15-Yard-Penalty zu begrenzen. Sprich, ja, wir hatten das diese Saison ja auch sehr, sehr häufig. Quarterback wirft einen Ball über 30, 40 Yards. Wir haben eine Pass Interference und der Ball wird dann quasi, also ist ein Foul, das quasi an dem Punkt, wo das Foul begangen wurde, wird der Ball dann neu gespottet für die Offense. Das soll so reduziert werden, dass es dann einfach nur ein 15-Yard-Penalty ist. Ist ein sehr, sehr...
Halte ich auch nicht viel von,
weil dann hast du nämlich die Möglichkeit, wenn dein, wenn du als Cornerback quasi, geschlagen wirst, beziehungsweise du läufst hinter dem Receiver her, hast du einfach die Möglichkeit, ihn zu behindern, ihn zu faulen und sparst dadurch dann sehr, sehr viel Yards.
Ja, das ist, und vor allen Dingen erhöht es, glaube ich, meines Erachtens auch das Verletzungsrisiko noch weiter. Ich meine, wenn du jetzt in nehmen wir mal, du bist jetzt irgendwie hinter einem Receiver dran, aber schon klar geschlagen, so dass du nicht mehr an den Ball kommst, aber der Receiver könnte den Ball halt fangen und so. Was machst du dann? Okay, dann denkst du dich, okay, bevor er denn eine Chance hat, den Ball zu fangen, dann
reiß ich ihn um.
Weiß nicht. Ja, genau. Du bist ja richtig, ja, zu gehalten dann quasi sogar, weil, ne, was hast du lieber? Eine 70% Chance, dass er irgendwie ein 50-Yard-Completion erhält oder eine definitive Chance, dass 15 Yards Foul-Penalty quasi entstehen, ne? Und da wird es dann irgendwie schwierig und das kann irgendwie nicht im Interesse der Liga sein, glaube ich.
Nee, ich glaube auch nicht. Also deswegen, das ist auch eine der Regeländerungen, die am unwahrscheinlichsten ist von allen, die wir jetzt angesprochen haben. Wie gesagt, das wird sich in den nächsten Wochen auch noch klären, welche da wirklich auf den Tisch kommen. Das Ganze läuft jetzt auch noch hinter verschlossenen Türen. Wie gesagt, da sind verschiedene Leute, die sich da jetzt den Kopf zerbrechen, was Vor- und Nachteile jeglicher Regeländerungen bedeuten können. Und dann muss das Ganze natürlich auch noch abgestimmt werden. Falls ihr irgendwelche Anmerkungen habt zu den Regeln, die Regeländerungen oder Fragen habt, nochmal der Hinweis, am liebsten bei uns unseren Twitter-Handle anschreiben, @gfa_pod. Da antworten wir, beziehungsweise muss ich zugeben, Christian in der Regel, auf jeden Fall relativ zeitnah. Das heißt, wenn ihr Fragen habt oder irgendeine Anmerkung habt, schreibt uns, hinterlasst uns einen Nachrichtenkommentar, dann befassen wir uns gerne damit. Ich hatte es angesprochen, deswegen muss ich es jetzt auch weiter ausführen. Papa John's hat seinen Deal verloren mit der NFL als der Hauptpizzasponsor der Liga. Man muss sagen, eine gute Sache, denn Papa John's hat sich in der letzten Zeit als relativ schwieriger Partner für die NFL gestaltet und auch öffentlich sehr, sehr schlimme Äußerungen getan, denn sie haben gesagt, dass quasi im letzten Quartal die Umsatzzahlen zurückgegangen sind, weil die Liga sich nicht stark genug gegen die protestierenden Spieler gestellt hat und das wohl die Kunden von Papa John's dazu verleitet hat, keine Papa John's Pizzen mehr zu bestellen. Schlussendlich haben wir es jetzt so, dass Pizza Hut der neue Hauptsponsor ist der NFL und da ordentlich was auf den Tisch gelegt hat, zeigt, dass die Liga relativ gesund ist, was das angeht und genug Kohle reinholen kann. Wir hatten über diesen Fox-Deal schon gesprochen. Also der Liga geht es sehr, sehr gut. Da macht Roger Goodell einen guten Job, muss man sagen.
Ja, muss er ja auch machen, ne? Denn ein Großteil seines Gehaltes ist ja quasi an Zahlen gebunden, ne? Incentives genau, also an irgendwelchen Benchmarks, die er erreichen muss. Es ist schon interessant zu sehen, weil man ja zwischendurch dann doch immer ich glaube, das war vor einem Jahr in der Offseason, da ging es immer darum, dass Goodell gesagt hat, ja, unsere Zuschauerzahlen sind nicht in den Keller gegangen oder nicht großartig in den Keller gegangen und sie sind aber effektiv in den Keller gegangen. Aber wahrscheinlich meinte er erst dann eher so im übertragenen Sinne, dass die Zahlen vielleicht in den Keller gegangen sind, der Umsatz aber steigt, weil digital mehr konsumiert wird. Tendenziell ist das auch so. Ich habe das jetzt gerade irgendwie neulich in dem Salary Cap Buch gelesen, dass sogar die Sachen, die Einnahmen, die über NFL Media entstehen, worüber auch der Game Pass zu beziehen ist, quasi zu 60% an die Liga geht und nur zu 40% quasi an die Spieler. Dementsprechend ist das sogar im Interesse der NFL, wenn dann quasi diese TV-Deals weniger Bedeutung haben und dann die digitale Vermarktung interessanter wird, weil das Geld dann eher bei denen in der Tasche dann landet.
Ja, da ist der Roger Goodell schon relativ clever, was das angeht. Also was ihm vielleicht manchmal fehlt in seiner PR- und Öffentlichkeitsarbeit oder generell seinem, vielleicht, ich unterstelle es ihm mal, Football.
Vielleicht generell Öffentlichkeitsarbeit? Ich weiß nicht, ob man das Öffentlichkeitsarbeit nennen kann, was er da so macht.
Ja, ja, okay, er macht wahrscheinlich eh nichts, aber seine Leute, die machen auf jeden Fall was. Ja. Thema Roger Goodell, wir müssen über die Sachen alle noch sprechen. Christian, du hattest es diese Woche auch schon rausgehauen bei Twitter. Jerry Jones und Roger Goodell, die Saga geht weiter. Wir hatten das während der Saison, als Jerry Jones sich im Grunde genommen runtergebrochen, einfach nur aufgeregt hat über die Ezekiel Elliott-Sperre und die ganze Saga drumherum, hat jetzt dazu geführt, dass, und das finde ich sehr interessant, vermutlich 29 der 32 Besitzer, und rechnen wir mal Jerry Jones raus, also 29 von 31 Besitzer haben Roger Goodell dazu gedrängt, disziplinarische Maßnahmen gegen Jerry Jones einzuleiten, denn sie waren wirklich sehr, sehr erbost darüber, wie Jerry Jones diese ganze Sache in die Öffentlichkeit gebracht hat und das quasi das Ansehen der Liga damit auch geschädigt hat und natürlich auch sie selber als eigenständige oder größtenteils eigenständige Besitzer der Teams natürlich auch so ein bisschen in den Dreck gezogen hat. Und ich hatte ein interessantes Zitat gelesen von einem Owner, der natürlich nicht namentlich genannt werden wollte, der gesagt hat, wir haben diese Fälle jedes Jahr, aber wir sind im Grunde genommen ein geschlossener Kreis und diese dreckige Wäsche wird immer intern gewaschen und Jerry Jones hat sie quasi ungewaschen an die Leine draußen in Dallas gehängt, sodass jeder sie sehen konnte.
Ja, das ist ja das Motto der Liga, ne? Dass man Sozialismus im tiefsten Kapitalismus quasi pflegt, dass man quasi einen Schaden nimmt, damit man dann später wieder profitieren kann und als eine Einheit erfolgreich nur ist. Und die Liga mag es nicht sonderlich gerne, wenn dann einzelne Besitzer eine Art Extrawurst haben wollen. Also da tun sie sich sehr schwer mit. Das wird selten wirklich toleriert. Und man hat es ja auch gesehen in der letzten Kontroverse zwischen Liga Office in New York und einem Team, als Robert Kraft, der Besitzer von den Patriots, als es um die Deflategate-Geschichte ging, relativ zügig den Kampf eingestellt hat, obwohl er durchaus auch noch hätte rechtliche Mittel einlegen können, hat er gesagt, okay, ich verzichte darauf, weil, so machen wir das halt innerhalb der Liga. Und Jerry Jones, hat es halt nicht getan und hat ordentlich intrigiert und das wird nicht gerne gesehen. Dementsprechend wird dann halt das, offiziell heißt, es ist keine Strafe, sondern eine Wiedergutmachung quasi der. Ja, vielleicht kann man das als Rüge verstehen, aber es ist tatsächlich keine Strafzahlung, sondern es ist nur eine Übernahme der Anwaltskosten quasi, die NFL hatte, um sich darum zu kümmern, um den Fall. Also insofern. Aber das Hearing ist am Montag zwischen Roger Goodell und Jerry Jones. Bin ich auch mal gespannt. Würde ich auch mal gerne dabei sein, wie das wohl so aussieht. Aber ja, gut. Ne, es ist halt immer schwierig, wenn Roger Goodell quasi der ist, der die Sachen entscheidet und dann quasi als unabhängiger, in Anführungsstrichen unabhängiger Ombudsmann quasi fungiert. Ja.
Genau, wir hatten es angesprochen, momentan läuft der Combine in Indianapolis, die Vorbereitung im Grunde genommen, die etwas böse ausgedrückt, vielleicht die Fleischbeschau vor dem NFL-Draft. Es ist nett für alle, die vielleicht heute Abend noch reinschalten wollen, könnt ihr euch gerne angucken. Das Ganze hat aber relativ oder nicht allzu große Auswirkungen auf den Draft in meinen Augen, denn das Tape, was die Spieler gesammelt haben über ihre Jahre im College, ist deutlich aussagekräftiger. Interessant war noch, es gab einen Coinflip, den die 49ers gewonnen haben gegen die Raiders, um zu entscheiden, wer an Position 9 und Position 10, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, draften darf. Und wie gesagt, die 49ers haben gewonnen. Es waren ich habe mir das Video angeguckt, 4 wirklich unglaublich uninteressante Minuten. Am Ende wurde ein Coin in die Luft geworfen und die 49ers haben gewonnen. Viel interessanter finde ich immer jedes Jahr erneut, wenn die Teams am Rande des Draft Combine nicht nur sich die Spieler angucken, wie weit sie springen können und wie schnell sie den 40-Yard-Dash laufen, sondern auch die Zeit, die sie mit den Spielern dann verbringen dürfen in ihren eigenen Räumen. Jedes Team hat dann quasi einen eigenen Interviewraum und da sitzen dann GM, Head Coach, Besitzer und noch ein paar andere Entscheidungsträger und befragen die Spieler, gucken, ob der Spieler vom Charakter her passt. Und was immer wieder sehr lustig ist, wenn dann rauskommt, welche Fragen da so gestellt werden während dieser Interviews. Und ich habe mir mal wieder ein paar rausgepickt, Christian, die würde ich dich einfach gerne mal fragen, um die Qualität dieser Fragen einmal öffentlich zu machen.
Bitte
und zwar
gerne.
Wurde ein Spieler gefragt, ob er lieber ein Hund oder eine Katze wäre.
Hund.
Und wenn er ein Baum wäre, welcher Baum wäre er? Oder Christian, welcher Baum wärst du, wenn du die Wahl hättest, ein Baum zu sein?
Ich kenne nicht so viele Bäume, eine Eiche.
Und dann, ich weiß nicht, die haben es irgendwie mit Tieren. Eine Frage auch, wenn du die Auswahl hättest, welcher Fisch wärst du?
Oh, ein Hammerhai. Keine Ahnung.
Nemo?
Also ein Clownfisch? Dann kann ich in meiner Anemone wohnen, das ist auch schön.
Also das sind wirkliche Fragen, die Spielern gestellt werden. Man muss davon ausgehen, dass das nicht unbedingt wahrscheinlich die Spieler sind, die die absoluten Hochkaräter sind. Denn häufig ist es auch so, hatte ich jetzt in der Woche gehört von dem GM, dass man eben dann 10 Minuten, Viertelstunde Zeit hat mit den Spielern und sich manchmal nach einer Minute schon denkt, ach du Scheiße, was soll ich mit dem noch erzählen? Der passt ja überhaupt nicht. Oder vielleicht kommen die dann auch so spaßeshalber auf diese Fragen. Im letzten Jahr wurde ein Spieler wirklich gefragt, das ist kein Scherz, wenn er jemanden umbringen müsste, würde er eher ein Messer oder eine Pistole benutzen. Also da sieht man, wie das, absurd diese ganze Analyse dann auch geht, wenn man es übertreibt.
Ja, das hat meines Erachtens damit zu tun, dass man so quasi bei, das ist so ein bisschen wie diese Rorschach-Test. Das sind doch diese Wimmelbilder, ne? Nicht Wimmelbilder, aber diese Tintenkleckse.
Groß Walter oder
quasi,
wer?
Ne?
Wo?
Nee, nicht Wimmelbilder ist falsch. Diese Tintenkleckse, wo man dann sagen muss, was sieht man in dem Bild, ne?
Ach so, ja gut, aber das.
Ja. So kann ich mir das vorstellen, dass das halt vielleicht vom Psychologen entwickelt ist, dass sie sagen, okay, Menschen, die sich mit Hunden identifizieren, sind eher treu und Menschen, die sich mit Katzen identifizieren, sind eher so streunerisch und ich bezogen meinetwegen. Und wenn man als Baum irgendwie einen Laubblüter quasi sich auswählt, dann hat das zu bedeuten und so weiter. Ich tippe mal darauf, dass man aufgrund der begrenzten Zeit, die man zur Verfügung hat, dass man dann vielleicht 2 Minuten für so eine rudimentäre Charaktereinschätzung quasi einplant und das möglichst schnell macht und dann halt standardisiert, weil du auch bei der Anzahl der Spieler ja gar nicht die Chance hast, wirklich mit jedem im Detail alles zu besprechen, so, ne? Und dass man dann deswegen diese absurd klingenden Fragen nimmt, um irgendwie so eine gewisse Basis zu schaffen, mit der man dann weiter dann arbeitet.
Okay, ich analysiere dich mal eben. Du hast gesagt, du wärst gern Hund, also du wärst auf jeden Fall ein treuer Spieler. Dann hast du gesagt, du wärst eine Eiche, die besteht ja auch sehr lange, die ist ja auch treu und hart und bleibt immer da. Das heißt, du würdest wahrscheinlich dem Team auch immer den Hometown-Discount geben. Du würdest in Vertragsverhandlungen dich nicht winden, sondern wärst immer dabei. Und als Hammerhai würde ich dich dann natürlich irgendwie
als Raubtier, als Killer in der
genau,
Defense
ja,
oder so.
Der Linebacker, der von Seite zu Seite fliegt und einen Hit nach dem anderen landet. Ja, das ist ja perfekt.
Und was ist der Clownfisch? Was auch der? Dass man auch zwischendurch mal Angst hat und sich in seinem Häuschen versteckt,
ja,
oder so?
Das, so ein bisschen das Enfant terrible, so ein Marcus Peters vielleicht. Ja. Der die Flaggen.
Oder vielleicht kann das auch bedeuten, eine Verbindung zu Findet Nemo, dass man dann als Papafisch seinen Sohnfisch sucht und aber was macht man damit aus dem Football oder was? Keine Ahnung.
Ja, okay. Hätten wir das auch geklärt, können wir jetzt noch vielleicht ein paar Minuten, die wir noch haben, heute unseren Forecast machen. Wir hatten die letzten Wochen schon die Offense abgearbeitet. Wir haben da über die Skill Positions gesprochen. Heute fangen wir mit der Defense an und möchten da, weil das passt so schön, mit den Cornerbacks, mit den Safeties, allgemein den DBs starten. Und auch da ist der Free-Agent-Markt relativ dünn, so wie dieses Jahr generell. Wir hatten das mehrmals angesprochen, welche Gründe das auch hat. Es gibt zwei Namen auf jeden Fall, das sind relativ dicke Namen. Trumaine Johnson von den Rams, seitdem jetzt Marcus Peters da ist, versuchen die Rams ihn zwar zu halten, aber es ist relativ wahrscheinlich, dass er nach den Franchise-Tags, die er erhalten hat, jetzt auf den Markt kommen wird. Und Malcolm Butler, der ja traurige Super Bowl, der wahrscheinlich traurigste Super Bowl-Verlierer des vergangenen Super Bowls, von den Patriots, auch er kommt auf den Free-Agent-Markt und wir können mit relativ großer Wahrscheinlichkeit sagen, dass er nicht bei den Patriots bleiben wird, so wo, denn er hat ja auch schon so einen, im Grunde genommen fast ein Abschiedsschreiben geschickt, ich glaube bei Instagram. Das heißt, die beiden mit ihren 28 Jahren in der sozusagen Primetime für einen Cornerback haben bewiesen, dass sie verdammt gute Cornerbacks sind und das sind die beiden größten Namen auf dem Free-Agent-Markt.
Ja, bei den Cornerbacks auf jeden Fall. Da sind wir jetzt auch gerade erstmal, ne? Ja, Trumaine Johnson, sehr unwahrscheinlich, dass er noch mal ein drittes Mal das Franchise-Tag von den Rams bekommt. Das wäre schon sehr verwunderlich, weil das ja auch eine deutliche Gehaltserhöhung bedeuten würde. Dementsprechend unwahrscheinlich. Malcolm Butler, ich würde auch genauso sagen, sehr unwahrscheinlich, dass er bei den Patriots bleibt, wobei das auch wieder so der Patriots-mäßigste Move ist, den man sich vorstellen kann, dass sie mit einem Spieler so offensichtlich so große Probleme haben, aber ihn dann doch wieder unter Vertrag nehmen. So matter-of-fact-mäßig, Business is Business und so, aber das kann ich mir nicht so richtig vorstellen. Irgendwie was muss da ja passiert sein. Und wir wissen immer noch nichts darüber. Also der wird wohl auch weg sein, da hast du vollkommen recht. Ja, zwei interessante Spieler. Also Malcolm Butler, ja, ich tue mich schwer, ihn als Nummer 1 Corner zu sehen. Aber es werden sicherlich einige Teams ihn als Nummer 1 Corner sehen und ihn auch als Nummer 1 Corner bezahlen. Also er wird nicht die Bank sprengen, aber um die 10 Millionen wird er mit Sicherheit kriegen, vielleicht sogar auch 11 oder 12. Was hat Ryan letztes Jahr bekommen?
10 Millionen.
12, ne? 10 Millionen, okay. Ja, sowas in der Größenordnung könnte ich mir gut vorstellen. Ja, es gibt einige Cornerback-Needy-Teams, zum Beispiel bei den Detroit Lions, ne, dass er einfach seinem ehemaligen Defensive Coordinator Matt Patricia hinterherläuft und dann bei den Detroit Lions anheuert, die durchaus auch ein Problem haben. Die haben mit Darius Slay, ja, einen bekannten Namen als Nummer 1 Cornerback natürlich, aber die Position 2 ist relativ offen, beziehungsweise Nevin Lawson und DJ Hayden sind beide Free Agents. Da würde mich das nicht unbedingt so sehr wundern.
Ja, bei denen würde es mich nicht wundern. Ich hatte auch schon drüber nachgedacht, das wäre natürlich auch ein cooler Move von Malcolm Butler, wenn er jetzt zu den Jets geht, die auch da im Grunde genommen, seitdem sie nicht mehr das Tandem von Darrell Revis und Cromartie haben, eigentlich immer wieder jedes Jahr danach suchen, nach einem guten Cornerback. Ich sehe Malcolm Butler aufgrund der vorletzten Saison schon als Number One Corner, kann er auf jeden Fall sein. Wenn er, glaube ich, auch genug Vertrauen bekommt vom Team. Ich glaube, das ist so ein, ja, das ist natürlich jedem Spieler wichtig, aber bei ihm habe ich irgendwie den Eindruck, dass das wichtig ist, weil seitdem diese letzte Offseason war, als er schon gedacht hatte, er wird getradet zu den Saints und dann doch nicht und dann ja schon gedacht hatte, er würde jetzt die Bank so ein bisschen sprengen und dann wieder zurück musste zu den Patriots, hatte ich irgendwie den Eindruck, dass er da nicht irgendwie mehr so mental so up-to-date war. Von daher könnte ich mir vorstellen, ihn als Number One Corner in der Liga zu haben oder vielleicht auch mit den 49ers, die dringend Bedarf haben, oder Gruden, der ja auch zumindest als Kommentator immer sehr große Stücke auf Malcolm Butler gehalten hat. Und wir wissen alle, die Oakland Raiders, ja, wenn es eine Positionengruppe gibt, die sie im Grunde genommen ja sehr, sehr schwach besetzt haben, dann sind das die Cornerbacks und da wird Gruden auf jeden Fall was machen müssen.
Ja, das ist durchaus möglich. Ja, es ist mit Trumaine Johnson, ich finde ihn besser als Butler. Mhm. Ich hatte bei Butler immer das Gefühl, also so ein High-Motor-Typ, das heißt ja immer so schön, jemand, der immer das ganze Spiel durchpowert, dem aber so ein bisschen halt dann doch, es halt fehlt, ne? Er ist ein guter Tackler, er ist häufig nah am Mann dran, aber auch häufig nah am Mann dran heißt halt auch, dass man häufig geschlagen wurde, ne? Wenn man halt nur nah am Mann dran ist und nicht am Mann dran ist. Deswegen habe ich so ein bisschen meine Probleme mit ihm. Aber es ist auch durchaus interessant zu sehen, wie er immer in einer anderen Defense funktionieren wird, weil die Patriots Defense ja, glaube ich, schon relativ komplex ist und ja auch darauf aus ist, dass man halt seine Rollen erfüllt und dementsprechend ist es immer spannend zu sehen, wie es in einem anderen Team aussieht.
Definitiv, ja.
Und Ja, Tomane Johnson ähnlich, ne? Die Teams, die du gerade genannt hattest, durchaus auch Detroit ist interessant für sie. Cleveland hat auch eine Frage in der Defensive Back Position. Da ist auch durchaus Upgrade-Potenzial möglich. Chicago Bears könnte ich mir halt auch gut vorstellen, ne?
Ja, klar. Also das sind die wirklich so die Geld. Teams, die in der letzten Saison auch wirklich da ja geschreddet wurden, so ein bisschen. Also wie gesagt, die Raiders, muss ich sagen, ist für mich die Priorität Nummer eins, da wirklich mindestens einen der großen Namen in der Free Agency zu holen, weil die eigentlich nichts haben, außer dem letztjährigen Rookie. Von daher ganz, ganz wichtig in dem Moment. Wir hatten es schon kurz angesprochen, weitere Namen, die vielleicht so ein bisschen in zweiter Reihe stehen, Vontae Davis, der, wie gesagt, noch bei den Colts war, dann vertragslos war, hat jetzt nochmal mit den Bills im Grunde genommen einen Jahresvertrag bekommen. Und dann gibt es noch Kyle Fuller, der häufig genannt wird als Ersatz für Malcolm Butler in New England, der 26-jährige Corner von den Bears. Und Maurice Claiborne, der offensichtlich Probleme hat mit den Jets, sich nochmal zu einigen auf einen längerfristigen Vertrag, kam ja aus Dallas rüber. Er fordert wohl zu viel Geld. Die Jets haben jetzt nicht unbedingt wenig Geld, aber wollen ihm wahrscheinlich auch nicht zu viel geben. Also da gibt es noch so ein paar Namen, die dann vielleicht so mehr so ein bisschen unterm Radar sich ein neues Team suchen können. Wenn wir rüberspringen zu den Safeties, Christian, da gibt es im Grunde genommen einen in meinen Augen ganz, ganz großen Namen, Eric Reed von den 49ers, der sowohl auf dem Spielfeld sehr, sehr gut ist, einer der besten Safeties in der Liga und auch abseits beziehungsweise ja gesellschaftlich einen sehr, sehr großen Stand hat, weil er zusammen mit Colin Kaepernick auch eben alles das initiiert hat, wofür Colin Kaepernick jetzt auch noch steht. Und er wird sich jetzt auch nochmal um einen neuen Vertrag kümmern müssen, Eric Reed, denn es sieht so aus, als würden die 49ers ihn nicht nochmal zurückholen, ne?
Ja, das ist durchaus interessant. Also er ist meines Erachtens ganz klar der beste Safety jetzt in der Free Agency in diesem Jahr. Die Frage ist natürlich, durch sein soziales Engagement beziehungsweise durch sein sehr sichtbares soziales Engagement, ob er damit nicht quasi schon seine potenziellen Teams, die an ihm interessiert sind, um die Hälfte reduziert. Ne? Wenn man sich so Teams anschaut, wie die Cowboys zum Beispiel. In Texas mit Black Lives Matter quasi mit so einer Bewegung assoziiert zu sein. Ich glaube, das ist nicht unbedingt förderlich, wenn man bei den Dallas Cowboys spielen möchte. Und da gibt es sicherlich auch noch einige andere Teams, die gerne dann über ihn hinwegschauen. Trotzdem ist es ist halt ein Spieler, der durchaus viel Potenzial hat und den ich in jedem Team gerne sehen würde.
Definitiv. Also ich finde ihn auch super. Auch das, was er macht, dass er quasi der verlängerte Arm so ein bisschen immer noch ist von Colin Kaepernick, der leider nicht mehr in der Liga sein darf. Da hoffe ich, dass Eric Reed auf jeden Fall einen guten Vertrag bekommen wird. Ich kann es mir auch nicht vorstellen, weil die Safety-Position ist einfach so eminent wichtig und es gibt einfach so viele Teams, die da extrem Nachholbedarf haben. Deswegen glaube ich schon, dass er wird einen guten Fit finden. Traurigerweise, aber wahrscheinlich nicht unbedingt so das Gehaltsvolumen, was er sich vielleicht vorgestellt hat. Ein weiterer Name, den ich noch gerne nennen würde, wäre Morgan Burnett von den Packers, auch noch unter 30, ein guter Safety, hat jetzt letzte Saison auch sehr, sehr gut gespielt. Interessant, dass die Packers ihn nicht zurückholen, aber wir wissen ja auch von den Packers, dass sie ähnlich auch wie die Patriots Spieler, die mehr Geld suchen oder verlangen, gerne mal in die Free Agency verabschieden. Auch bei ihm denke ich mal, dass er einen guten Vertrag finden wird, Morgan Burnett.
Ja, ich würde aber auch noch nicht ausschließen, dass er zurückgeht zu den Packers. Oder gab es da jetzt schon Neuigkeiten zu?
Das kann man so oder so sehen. Es gab im Grunde genommen noch keine Infos, dass die Packers irgendwie was gesagt hätten, wie wir würden ihn gerne halten oder wir versuchen alles oder whatever.
Ja, aber die Packers sind ja auch sehr speziell, was das angeht. Auch wenn Brian Gutekunst oder Gutekunst, wie man es auf Deutsch sagen würde, der neue General Manager der Packers. Ich finde das immer so lustig, wenn dann Amerikaner irgendwie deutsche Wörter aussprechen. Gutekunst.
Frankreich.
ja, Der ist auf jeden Fall jetzt am Ruder. Könnte durchaus sein, dass er auch noch zurückkommt. Ich weiß es nicht genau. Die Packers haben natürlich mit Aaron Rodgers die wichtigste Frage quasi noch vor Augen. Könnte mir durchaus vorstellen, dass er dieses Jahr noch restrukturiert. Dementsprechend würde das Cap wahrscheinlich in diesem Jahr noch mal ein bisschen reduziert werden von der Capit von Aaron Rodgers. Dementsprechend hätten sie dann auch mehr zur Verfügung als die jetzigen 16 Millionen. Ja, wir werden sehen. Aber klar, Morgan Burnett, ähnlich wie LaMarcus Joyner auch, die beiden, die meines Erachtens nach Eric Reed dann in der Top 3 in der Free Agency Klasse für die Safeties am Start sind, durchaus interessante Kandidaten. Ja. Ne?
Und dann müssen wir noch kurz ansprechen, das hatten wir ganz am Anfang schon gesagt, sorry, als ich über Kurt Coleman gesprochen habe, der einen neuen Vertrag bekommen hat von den New Orleans Saints. Bedeutet natürlich, dass Kenny Vaccaro, den die Saints vormals gedraftet hatten, also sozusagen in-house hochgezogen haben, mit dem sie relativ unzufrieden waren in der letzten Saison, der auch ab und zu mal gebencht wurde, nicht mehr gestartet ist, dass er wahrscheinlich auf den Free-Agent-Markt kommt. Kenny Vaccaro auf jeden Fall einer, der jetzt nicht unbedingt der große Name ist auf der Safety-Position, aber definitiv in gewissen Sub-Packages für ein Team zu einem dann wahrscheinlich deutlich billigeren Preis, ja, zumindest Roster-Tiefe generieren kann, beziehungsweise vielleicht auch nochmal eine Starting-Rolle bekommen kann.
Möglich ist es. Ja, es gibt noch so ein paar interessante Namen. Ne? Tavon Wilson hat sich bei den Lions auch ganz gut geschlagen, nachdem er bei den Patriots, wo er gedraftet wurde, relativ hoch gedraftet wurde, ja, zumindest nicht ganz überzeugt hat. Enttäuscht will ich jetzt nicht unbedingt sagen. TJ Ward ist auch so eine Frage, ist jetzt mittlerweile schon ein bisschen älter geworden. Ich mochte ihn eigentlich immer ganz gerne als Spieler. Muss man mal ja, auch wenn er Gronks Knie 2013 nee, rausgehauen hat, aber trotzdem
mochte ich ihn relativ unsportlich, weil er seine Art und Weise
Football. Ich weiß es nicht.
Ja, okay, das ist eine Glaubensfrage.
Ja, ja. Und Troy Boston finde ich auch noch interessant von den Chargers. Ist auch noch sehr jung mit 25 Jahren. Ja, ich weiß nicht. Also ich könnte mir auch gut vorstellen irgendwie als Free Safety. Also möglich als möglicher Starting-Kandidat oder als jemand, der sich das im Training-Camp quasi noch ausbaldowert, wo man dann später noch landet.
Glaubst du denn?
Ja. Ich hätte aber noch zwei, drei Cut-Kandidaten. Die hatten wir eben auch bei den Cornerbacks vergessen, weil ich nämlich die Geschichte um Aqib Talib ziemlich interessant finde.
Welche jetzt mit der Goldkette?
Von den Broncos. Nee, dass er unter Umständen wohl gecuttet oder getradet werden soll. Das wurde berichtet und lustigerweise hat Aqib Talib sich selber in die Twitter-Diskussion eingeschaltet und gesagt, so, was ist denn hier los? Wer hat das denn gesagt? Ich frage nur für einen Freund, ne? Nicht für mich selber. Das ist eine interessante Tweet-Geschichte gewesen und ähnlich auch Tyrann Mathieu, der hat auch bei Twitter sich eingeschaltet und hat auch gefragt, was denn da los ist, wieso erzählt mir keiner was. Zwei interessante Kandidaten, die beide relativ viel Geld verdienen und die Teams sind nicht ganz zufrieden mit den Verträgen, die sie den Spielern ausgestattet haben. Also wenn die wirklich gecuttet werden sollten, dann würden die auch relativ weit nach oben rutschen auf
dieser Liste. Definitiv, ja. Aqib Talib ist einer der Moves von John Elway, dem GM in Denver, als quasi Peyton Manning noch nicht mehr allzu viele Jahre hatte, musste er quasi all in gehen und dicke Verträge raushauen für die Spieler, unter anderem Aqib Talib, um quasi das Team extrem stark aufzubauen. Und das hat ja dann auch funktioniert mit dem Super Bowl-Sieg, aber das Ganze schlägt jetzt so ein bisschen ihm zurück. Denn ja, er musste sich von TJ Ward zum Beispiel trennen. Das hat jetzt nicht allzu sehr geschadet dem Team, aber Aqib Talib wäre natürlich schon eine relativ große, ein großes Loch für die Denver Broncos. Denn er hat da im Grunde genommen ja das ganze Jahr über immer den besten Receiver des gegnerischen Teams one-on-one gedeckt, relativ wenig Hilfe. Und das wäre schon hart, wenn Aqib Talib die Broncos verlässt, aber dann natürlich, wie du sagst, ein ganz, ganz heißer Name im Defensive Back Roulette.
Ja, also im Prinzip ist er jetzt im Moment, ja gut, er verdient in diesem Jahr 11 Millionen und im nächsten Jahr 8. Das ist so ein bisschen die Frage, was macht man damit, ne? Es ist vielleicht ein bisschen viel, weil er wird 32 Jahre alt. Ist auf jeden Fall spannend. Und Tavon Mathieu, der sich jetzt auch wieder verletzt hatte, habe ich das richtig in Erinnerung? Hat er sich nicht wieder ein Kreuzband oder Achilles? Was war das?
Ich glaube, das Knie war es wieder, oder?
Das Knie, ja. Auch eine spannende Sache. Also da kann man auch nochmal gucken, ob da vielleicht nochmal ein Trade zustande kommt oder vielleicht noch was gecuttet wird dort. Es bleibt auf jeden Fall spannend.
Ja, definitiv. Und dann gibt es ja noch Richard Sherman, der sich jetzt selbst vertritt. Vielleicht.
Ja, aber da muss man noch warten. Also der wird nicht so schnell getradet werden können. Ich habe jetzt auch gelesen, dass er nochmal operiert wurde an seiner Achillessehne. Dementsprechend wird es für ihn wahrscheinlich unmöglich sein, innerhalb der nächsten 1-2 Monate ein Physical zu bestehen. Also eine, ist es medizinische Untersuchung oder wie heißt das auf Deutsch? Das wird wohl erstmal nicht so schnell möglich sein und vorher kommt natürlich kein Trade zustande und dementsprechend wird es dann auch wieder unwahrscheinlicher, weil jetzt in 2-3 Monaten ist der Trademarkt natürlich auch wieder deutlich uninteressanter für die Seahawks. Dementsprechend könnte es gut sein, dass er dann sogar bei den Seahawks bleibt.
Schön. Lass uns zum Schluss noch was spielen, Christian. Das gute alte Startbench Cut, wo wir gerade bei den Defensive Backs sind. Mal wieder die Frage an dich, welchen Spieler startest du, welcher kommt bei dir auf die Bank und welcher wird gecuttet? Die drei in meinen Augen besten Corner momentan in der Liga. Jalen Ramsey, Richard Sherman, Marcus Peters für dich.
Cut Peters, weil ich mir da einfach mit den Character Concerns zu unsicher bin. Also ich von dem Spiel selber bin ich durchaus überzeugt, auch wenn ich manchmal das Gefühl habe, dass er so ein bisschen zu viel freelanced, also so ein bisschen zu sehr auf Interceptions ausgeht und dadurch dann andere Räume dann offen lässt, also quasi von seiner Rolle so ein bisschen abweicht. Trotzdem natürlich ein sehr guter Corner. Trotzdem, deswegen würde ich ihn dann cutten. Tja, und dann Ramsey oder Sherman? Ja, Start Ramsey und Ben Sherman, weil ich mir bei Sherman, ja, der muss halt ne, von Achillessehnenriss zurückzukommen, ist ein bisschen schwierig. Jetzt ist auch schon durchaus ein Tacken älter und Ramsey, die junge Zukunft, würde ich mich dann so entscheiden.
Sehr gut. Das war's von unserer Seite. Danke dir, Christian, für ja deinen Input mal wieder. Und
immer gerne.
Genau, wie gesagt, schreibt uns, wenn ihr Kommentare habt, wenn ihr irgendwas besprochen haben wollt noch. Wie gesagt, Twitter ist so die Instant-Lösung, um mit uns in Kontakt zu treten, @gfa_pod. Ansonsten hören wir uns am kommenden Sonntag wieder, wenn wir für euch alles aufbereiten, was ihr wissen müsst, damit ihr up-to-date seid in der ja schönsten, spannendsten Liga momentan in der NFL. Also, wünsche eine schöne Woche. Bis dahin, macht's gut. Ciao.